Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Mein Name ist Jan Theisen, ich bin Creative Director bei Kingheart Games.
Hallo, ich bin Adrian, Geschäftsführer und Gründer von Black Forest Games.
Hi, und Jan Klose, bin Mitgründer und Geschäftsführer von Deck 13 und Creative Director bei diesem Spiel hier, was wir demnächst rausbringen werden, Atlas Fallen.
Genau, und das ist auch schon das Thema, Atlas Fallen oder allgemein Spieleveröffentlichung. Wie ihr seht, Jan Klose, der macht einen sehr wachen und sehr ausgeschlafenen Eindruck, weil der jetzt wochenlang nichts mehr zu tun hatte, weil das Spiel ja schon lange fertig ist. Und wie wir alle wissen, wenn ein Spiel erstmal fertig ist, dann legen die Entwickler die Beine hoch und machen Urlaub und sehen dann so entspannt aus wie du. So stelle ich mir das richtig vor, oder?
Ja, eigentlich genauso ist es. Also wir sind jetzt, Stand heute 2 Tage vom Release entfernt. Das ist eigentlich so die Phase, wo man am entspanntesten ist. Man entwickelt nicht mehr an dem Spiel, das hat keine Probleme mehr. Es kommt raus auf den Markt und ja, man macht dann ein paar Wochen Urlaub, vielleicht ein paar Monate, man überlegt sich ja irgendwann, was macht man als nächstes. Ja, das denkt man vielleicht so irgendwann, aber so ist es natürlich ganz und gar nicht, sondern wir sind natürlich gerade mega gestresst, wir sind aufgeregt, wir wissen nicht genau, passt alles so, wie wir das geplant haben. Wir können nichts mehr tun, es ist jetzt alles da draußen, wir können nur noch ein bisschen PR, ein bisschen Marketing machen, ein bisschen schauen, wo wir noch mit jemandem sprechen können oder so, aber ansonsten ist nichts mehr in unserer Hand. Wir haben unseren Publishing-Partner, die kümmern sich gerade sehr viel darum, dass eben Sachen passieren, dass Leute aufmerksam sind, dass Streamer jetzt das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen und wir können nur da sitzen und gucken.
Genau, und jeder, der mal irgendwie eine Doktorarbeit oder ein Buch oder irgendwas geschrieben hat, der weiß, man schlägt es auf und als erstes sieht man einen Tippfehler, den man halt beim 100-mal Lesen nicht gesehen hat. Und das
immer.
Ist immer das Gemeine. Ja gut, aber springen wir mal eben ein bisschen vielleicht so, keine Ahnung, 4, 5 Monate zurück. Und dann arbeiten wir uns von da aus quasi so chronologisch mal vor. Sagen wir mal so ein paar Monate vor Release des Spiels. Entwickelt man da wirklich noch am Spiel? Also ist da sozusagen, kommen noch neue Sachen ins Spiel rein? Oder ist es so, dass im Prinzip die letzte Zeit in der Entwicklung eigentlich reserviert ist für Polishing und Bugfixing und sowas? Oder macht ihr noch größere Änderungen?
Also es ist ja tatsächlich so, dass man das oft hört, wenn es zum Beispiel eine Preview-Version gibt, die sich jemand anschauen kann von der Presse, 2 Monate vor Release oder sowas, dann gibt es oft so Punkte, dass Leute das dann bewerten und dann sagen, hey, ist eigentlich schon ganz gut, aber das und das ist noch nicht richtig gut. Ich sag mal jetzt die Bosse oder die Story oder so ist noch nicht richtig gut. Da müssen die Entwickler noch nachbessern bis zum Release. Da denkt man sich so, da wird nichts mehr nachgebessert zum Release. Seit Monaten versucht man wirklich, so ein Polishing hinzubekommen, dass das Ganze irgendwie stabil läuft, dass es möglichst wenig Bugs hat. Man hat noch diese riesen Fehlerlisten, die man einfach durchgehen muss zum Schluss und versucht, die wichtigsten Sachen noch irgendwie hinzubekommen. Und da ist nicht mehr Development, weißt du, machen wir noch ein Level rein oder vielleicht noch ein Boss oder sowas. Das sind Sachen, die hat man Jahre vorher angelegt und angefangen. Und wir haben tatsächlich große Korrekturen noch im Spiel, jetzt gerade in Atlas Fallen gemacht über die Entwicklungszeit, aber das ist vielleicht ein Jahr her oder anderthalb Jahre, dass wir gesagt haben, oh, da stimmt irgendwas noch gar nicht, wir müssen da nochmal ran, wir müssen irgendwie Level-Navigation umbauen oder sowas. Das haben wir sehr, sehr viel gemacht, aber das kann man am Schluss nicht mehr machen. Am Schluss hat man eigentlich nur noch so die Zielgerade und versucht das, was gut ist, besser zu machen und das, was vielleicht nicht so gelungen ist, zu verstecken oder möglichst zu glätten, dass es wenigstens okay ist, sodass man sagt, das, worauf es ankommt, das soll möglichst gut sein und die anderen Sachen, die sollen immerhin unterhaltsam und schön und okay sein.
Ja, ich glaube, da gibt es manchmal die falsche Vorstellung, ne? So ein bisschen, ja, man muss noch ein bisschen was an der Story machen, ja, aber an der Story machen, was gehört da alles zu? Da gehören Cutscenes zu, Sprachaufnahmen zu, Musik zu, keine Ahnung, Animationen und hau mich tot und das dauert halt alles Monate und Monate. Das kann man nicht so schnell machen, werden dann andere Sachen vielleicht sowas wie, ich sag mal, Balancing oder irgendwelche Schadenswerte anpassen oder sowas, das ist dann tatsächlich was
Ja.
man auch noch relativ kurzfristig am Ende machen kann. Aber selbst sowas muss man natürlich immer testen, weil jedes Mal, wenn man eine neue Version des Spiels baut, gibt es halt auch immer die Chance, dass man wieder was anderes kaputt gemacht hat. Das heißt, das muss wieder komplett getestet werden und so weiter und so fort. Ja, Adrian, wie ist das? Paar Monate vor Release, was gibt es sonst noch so? Es gibt ja noch Age-Ratings ist so ein Ding oder auch die Konsolen-Submissions. Also Atlas Fallen zum Beispiel ist ja auch jetzt ein Multiplattform-Spiel. Das heißt, man muss das bei Sony, bei Microsoft sozusagen testen lassen. Kannst du da was zu sagen, Adrian? Wie läuft das ab?
Ja, du hast ein bestimmtes Fenster, ein bestimmtes Slots, ja, in denen du, also du hast einen Plan, wann du das zur Submission gibst, ja, guckst, dass du einen Slot kriegst und dann gibst du das Spiel rein. Und da werden so eine TRCs getestet, das heißt, die testen das Spiel mal durch, aber da werden so ganz spezielle Dinge angeschaut. Hast du die richtigen Buttons drin? Hast du nicht in der PlayStation-Version noch einen
Xbox-Button drin, also
Xbox-Button
ja.
drin? Dann machen die ganz verrückte Dinge wie, okay, die lassen das Spiel laufen und ziehen den Stromstecker aus der Konsole raus, ja. Und dann, wenn es dann wieder reingesteckt wird, muss das Spiel an der Stelle wieder starten, ja. Also Dinge, die normale Spieler nicht fast, aber Edge Cases, die halt eben bei zig Millionen Konsolen da draußen passieren können, ja. Und dann kriegst du eine Liste von Problemen, weil dass du wirklich so in der ersten Submission durchkommst, passiert in der Regel nicht, ja. Und Ziel ist so, dass du in der zweiten, der dritten Submission dann tatsächlich durchkommst. Ja. Und ohne die brauchst du halt eben, um dann releasen zu können auf diesen Konsolen.
Genau, es ist im Prinzip so eine große Checkliste mit ein paar hundert Einträgen und da ist dann halt so ein Kram wie, ja, wenn jemand sein, keine Ahnung, das Spiel gerade auf dem USB-Stick abspeichert und dann den USB-Stick rauszieht, was passiert dann? Und da musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass das passiert, was Microsoft und Sony gerne hätten, was passiert, was natürlich manchmal auch noch unterschiedlich ist und ja, ein großer Spaß. Und Age-Ratings, wie funktioniert das? Das schickt man irgendwie einmal in die USK und dann ist gut oder was gehört dazu? Dann schickt man denen das Spiel oder wie läuft das?
Ja, Age-Rating, schönes Thema. Deswegen schweigt der Jan jetzt grinsend.
Achso, ich dachte, das war für dich, Adrian. Ich
Ja,
kann
ich kann
auch
noch
gerne.
mal kurz was zur USK sagen, dann kannst du ja PG oder was weiß ich übernehmen. Also die USK, da ist tatsächlich so, dass du das Spiel hinschickst und die spielen es durch, ja, und dann sagen sie, okay, ja, das passt für uns mit dem und dem Rating, oder auch nicht. Und dann kannst du dich ja mit denen relativ gut abstimmen. Du hast dann einen Ansprechpartner, mit dem kannst du dann sprechen, sagen, okay, früher die berühmte Geschichte mit dem grünen Blut und was weiß ich, ja. Also das kannst du schon, bei den meisten Dingen weißt du das, ja. Und dann gibt es eben andere Ratings, international relevanter sind, da läuft es nochmal ein bisschen anders.
Und vor allen Dingen auch da wieder das Problem, dass diese ganzen, man macht es nicht nur einmal und dann übernehmen das die anderen einfach, sondern jeder macht natürlich sein eigenes Rating. Und du hast dann das Problem, dass die auch unterschiedliche Vorlaufzeiten haben. Ne? Dann hast du halt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, in Brasilien hätten sie das Ganze aber gerne irgendwie 12 Wochen vor Release oder so. Und dann hast du eigentlich was anderes zu tun und so diese ganzen Sachen. Ne? Ja, Jan, wie ist das mit PEGI und den anderen, den US-Rating und was es da so alles gibt? Wie viele verschiedene Rating-Versionen habt ihr gemacht oder musst ihr die rausschicken?
Ja, tatsächlich sind es relativ viele, also ich sag mal so drei, vier große, wenn man so will. Und es gibt einige, die sich dann auch daran halten oder die dann ihre Regionen auch nehmen. Also ja, genau, so die klassischen, die man so kennt, sind halt immer gewesen: USK, ESRB, PEGI, aber es gibt relativ viele auch noch, also zum Beispiel Australien hat ihren eigenen Standard und so. Also es gibt relativ viele kleine noch, die man sich angucken muss. Und dann gibt es natürlich noch so asiatische Länder und so, die nochmal ganz andere Dinge haben. Ich weiß nicht, wie viele wir aktuell rausgeschickt haben. Es gab ja vor einiger Zeit die Hoffnung, dass das alles harmonisiert wird und dass es einen internationalen Standard gibt, der dann für alle funktioniert. Aber das hat sich noch überhaupt nicht durchgesetzt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass, und das ist auch mit unserem Problem, jedes Land hat eigene kulturelle Vorstellungen, was für jüngere Generationen okay ist und was nicht. Das ist gerade so der Klassiker zwischen USA und Europa war früher immer, in USA ist explizite Gewalt okay, in Europa ist eher Nacktheit okay. Wenn man das umtauscht, wird man jeweils auf ab 18 gesetzt oft. Also das sind Sachen, wo man dann, um sicher zu gehen, gerade bei einem Produkt, was wir haben, dann halt überlegt, machen wir dann entweder, weil wir irgendwie ein jüngeres Rating haben wollen, beides nicht oder viele von diesen Punkten nicht, die wir kennen. Dann gibt es noch natürlich Flüche und so ist dann das nächste. Drogen ist immer so eine Sache und zu Drogen gehört natürlich auch schon Alkohol, Zigaretten, solche Sachen. Also gibt einem sofort also sozusagen Drogennutzung. Oft haben wir so in Spielen wie jetzt, wir haben ja ein Fantasy-Spiel jetzt gerade, wenn es dann sowas passiert, wie man kann Pilze sammeln und von denen bekommt man besondere Eigenschaften, dass man irgendwie ausdauernd oder stark oder sowas ist, dann kann das sehr schnell als Drogenreferenz aufgefasst werden und einem auch den Drogenpunkt geben. Also es sind so Dinge, wo man normalerweise gar nicht dran denkt. Und auf einmal ändert es dann blitzartig den Markt, auf dem man unterwegs ist. Und das macht schon einen Unterschied. Also wir haben ja mit The Search-Spielen hier auch Sachen gemacht, wo die Körperteile rumfliegen und das Blut spritzt. Das heißt, da waren wir natürlich schon an der Grenze. Es ist dann in einigen Ländern ab 16 und in einigen ab 18. Und das ist dann schon relativ schwierig. Will man da hin, will man da nicht hin? Jetzt haben wir zum Beispiel kein Blut, weil einfach das meiste in so einem Spiel Sandmonster sind, die man bekämpft. Da haben wir einfach schon mal ein anderes Rating schlechthin. Ja, aber das sind Sachen, wo man dann tatsächlich, glaube ich, das Wichtigste ist, man muss überlegen, wo will man denn hin? Und wenn man sagt, ja, wir haben ab 18, ist ja nun auch eine sehr, sehr große Spielergruppe, wenn man sich überlegt, dass durchschnittliche Spieler so 30 Jahre alt sind im Moment, dann kann man sagen, ja, ist eine super Runde das reicht uns. Oder man sagt halt, und das ist halt der wichtige Punkt, wir wollen zum Beispiel breitere Werbung machen. Wenn man Werbung für ein Spiel ab 18 macht, ist es viel schwieriger, weil man teilweise auf Werbeplattformen nicht zugelassen wird. Das heißt, man kann gar keine Werbung machen. Sowas wie auch in Storefronts. Von einem PlayStation, wenn ich die PlayStation anmache und ich sehe irgendwie Werbung im Store für Spiele, dann kann es sein, dass mein Spiel dort nicht beworben wird oder nicht von Sony ausgesucht wird, weil es eben nicht allgemein zugänglich ist. Und deswegen kann es nicht einfach so ausgespielt werden, dass es alle sehen. Das heißt, da kann ich jetzt auch sagen, machen wir lieber keinen ab 18, gucken wir lieber, dass wir ein paar Spielinhalte runtertonen, mit ab 16 sind und es breiter vermarkten können. Also sowas sind auch Punkte, die auf einmal mit dem Age-Rating zu tun haben.
Ja, und es ist halt auch so, dass es nicht einfach nur eine Liste ist und man kann sich das selber ausrechnen, was kommt am Ende raus und dann kann man sagen, ja, nehmen wir hier noch 2 Punkte weg und dann sind wir unter einer bestimmten Grenze oder so, sondern das hat dann wieder viel mit damit zu tun, wie wird es dargestellt und wie finden die Leute das, die es testen und keine Ahnung. Ich weiß, wir hatten damals bei Book of Unwritten Tales 2, was ein Point-and-Click-Adventure ist, was, glaube ich, am Ende ab 6 gekriegt hat oder sowas, hatten wir halt bei dieser berühmten Liste, hatten wir alles, wirklich alles gecheckt, bis auf bezahltes Glücksspiel und Micropayments, glaube ich, hatten wir wirklich alles drin. Und wir waren so stolz auf uns, weil wir hatten, keine Ahnung, Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Monster, Gewalt gegen Gegenstände und keine Ahnung, was es da alles gibt. Und wir hatten die komplette Liste und haben dann ab 6 gekriegt. Insofern, naja, keine Ahnung.
Aber das ist so ein Punkt, die PG und so, das ist tatsächlich eine Liste, das gibt es ja bei der USK nicht. Ne? Bei der PG kannst du so eine Checkliste machen und du kannst ungefähr erwarten, theoretisch, was rauskommt. Ne? Und USK ist ja, wird ja immer durchgespielt. Ne?
Ja. Dann, der nächste große Punkt ist diese ganze, also ich meine, das ist jetzt die Spielentwicklung oder halt Release-Vorbereitung. Und dann gibt es ja diesen ganzen großen Punkt, Marketing, PR, Reviews und alles, was dazu gehört und Let's Plays heutzutage. Wie läuft das? Ist das irgendwie was man komplett auf den Publisher abschiebt und sagt, das ist euer Job, wir entwickeln das Spiel und ihr vermarktet das und wir gucken uns das Ganze an oder ist man da mehr involviert, Jan?
Also ich glaube, also wir haben am Anfang es tatsächlich so gehabt, bei fast allen unseren Releases, dass es hauptsächlich der Publisher war, der gesagt hat, ja, alles klar, euer Job ist das Spiel zu entwickeln, unser Job ist das Spiel zu vermarkten und das ist auch so für viele Entwickler der beste Deal, zu sagen, Publisher bestellt sozusagen am Anfang was, auch wenn es eine Eigenproduktion mit eigenen Ideen sein kann. Man einigt sich, das wird das Spiel, was wir machen. Und solange man als Entwickler in dem Rahmen drinne bleibt und die Publisher-Leute sagen, ja, das kommt so ungefähr zusammen, wie wir uns das vorstellen, in einer guten Entwickler-Publisher-Beziehung gibt es da keinen Stress. Da macht jeder sein Ding, macht der Entwickler das Spiel und Publisher schaut nach, wie kann es am besten vermarkten und verkaufen. Der Stress kommt, wenn man das Spiel nicht so gut abliefert oder auf einmal das Genre irgendwie sich anders anfühlt oder der Inhalt oder so. Aber gehen wir mal von dem Fall aus und den gibt es ja tatsächlich ab und zu mal, dann ist es tatsächlich so, dass der Publisher fast den ganzen Teil übernimmt. Das ist ja nicht nur Marketing im Sinne von, ich schalte meine Werbung, sondern es geht auch um den kompletten Verkauf. Das heißt, redet man mit Leuten wie in der Plattform, wie mit Steam, redet man mit Epic, redet man mit Microsoft, Sony, Nintendo und so weiter, trifft die auf Messen oder lädt die zu sich ein oder besucht die, fliegt um die Welt, zeigt denen das Spiel. Das sind lauter Sachen, die Publisher dann normalerweise machen, um wirklich alle Leute, die das irgendwie kaufen müssen oder unterstützen müssen oder können, zu überzeugen, damit zu machen und dem Spiel Aufmerksamkeit zu geben. Das kann man gar nicht einfach irgendwie mit ein paar Euros bezahlen. Trotzdem ist es oft sehr, sehr teuer, sondern da muss man wirklich aktiv sein. Da muss man halt wirklich seine Sales-Leute haben, die das machen. Und die haben wir nicht angestellt beim Entwickler, das können wir gar nicht machen und das ist, wie gesagt, auch gar nicht unser Job. Marketing hat sich ein bisschen gemischt in letzter Zeit, denn dadurch, dass Social Media so wichtig geworden ist, Hat das auch mehr damit zu tun, dass man ins Studio reingucken will, dass man mit Leuten reden will oder von Leuten hören will, die im Studio sind. Das macht auch teilweise der Publisher. Wir haben zum Beispiel ein richtig cooles Behind-the-Scenes produziert, zusammen mit Focus, also unserem Publisher, die dann hier mit dem Kamerateam waren, super vorbereitete Fragen und das ganze Team interviewt haben und das Ding dann halt auf YouTube gepublished haben und beworben haben. Aber wir machen zum Beispiel auch eine eigene Serie, die Deck 13 Inside heißt, wo wir hier selber das Team interviewen und das Team spricht über das Spiel, über die Entwicklung und so weiter. Das wird hier gerade nebenan aufgenommen, deswegen ist hoffentlich nicht so laut. Machen wir auch immer wieder Folgen mit. Also ja, wir machen inzwischen mehr. Wir sind auch irgendwie aktiv auf Twitter und gucken, was können wir da noch an eigenen Ideen promoten. Trotzdem würde ich sagen, die Hauptsache ist beim Publisher und ein großer Punkt ist, dass es sehr, sehr teuer, was da gemacht wird. Also es gibt Spiele, wo Marketing 50% des ganzen Budgets ausmacht und nur die anderen 50% sind das Entwicklungsbudget. Und das sind die richtig großen, teuren. Bei kleineren Spielen wie bei uns kann es aber schon 20-30% auch mal sein, die dann noch extra reingesteckt werden ins Marketing. Da so ein Spiel ein paar Millionen kostet, kann man schnell sehen, das ist teuer und das ist viel. Aber das braucht man eben auch, damit man die Sichtbarkeit bekommt.
Und vor allem ist es natürlich sehr viel komprimierter, ne? Weil ich sag mal, ihr sitzt 3-4 Jahre an so einem Spiel und dann die Vermarktung, ja, ich sag mal, sind ein paar Monate im Normalfall, ja, ne? Oder ich sag mal zumindest die Hauptvermarktung. Adrian, all das ist jetzt passiert. Ihr habt das Spiel entwickelt, Marketing, PR ist durch und alle sind aufgeregt. Das heißt, irgendjemand und vielleicht die erste Frage, wer drückt auf den Knopf und sagt, okay, das Ganze ist jetzt gelauncht. Und dann wird Party gemacht oder wie sieht es dann aus, wenn man erstmal auf den Knopf gedrückt hat?
Ja, du musst bei Steam zum Beispiel muss tatsächlich jemand auf den Knopf drücken. Ja, das macht der Publisher. Und letztlich bei den Konsolen, glaube ich, läuft es ein bisschen systematischer. Ja, ist nicht Knopfdruck, aber du hast dann schon einen Release-Termin vereinbart, nachdem du durch Submission durch bist. Ja, und dann bestätigst du, okay, und dann geht es an dem Tag raus. Ich muss jetzt selber überlegen, ob ich das weiß, nicht, ob ihr das besser wisst. Bei Steam kannst du das einigermaßen auch sogar noch von der Uhrzeit steuern. Ich glaube, bei den Consoleros geht es nicht ganz so genau. Da hast du irgendwie einen Tag und dann guckst du halt, wann kommt es raus. Ja.
Ich glaube, bei Steam ist es tatsächlich so, dass du einfach selber tatsächlich auf den Button drückst und sagst, jetzt veröffentlichen und dann ist es live. Und ich glaube, in Konsolen ist es so, dass die für verschiedene Zeitzonen verschiedene Release-Windows, genau, irgendwie haben und dass du dann im Prinzip sagst, die veröffentlichen immer am so und so vielten, keine Ahnung, Mittwochs und dann halt irgendwie um 11 Uhr hier und um 17 Uhr da und irgendwie sowas,
ja,
meine ich.
genau.
Aber ganz genau weiß ich es tatsächlich auch nicht. Aber gut, ich sag mal, man hat auf den theoretischen Knopf gedrückt und sitzt man dann irgendwo gespannt vom Bildschirm, guckt sich irgendwie irgendwelche Zahlen an, die hochsteigen oder macht man lieber eine Release-Party und trinkt einen und versucht alles zu vergessen oder was machst du bei einem Release?
Ja, also alles zusammen. Ja, zum einen ist es so, dass du natürlich bei so einem größeren Projekt, das ist auch wie Atlas Fallen, willst du natürlich auch eine Party machen. Ja, und die planst du natürlich auch länger vorher. Du brauchst eine Location, weil du hast dein ganzes Team, die will ja nicht wieder im Studio feiern, du willst nur draußen machen. Das heißt, du musst irgendeine Location-Anmeeting, alles planen und das planst du dann ein paar Monate vor und hoffst, dass du tatsächlich auch ungefähr am Release-Zeitpunkt bist, ja, und nicht noch eine Verschiebung hattest, weil dann ist deine Release-Party auf einmal nur noch eine Sommerparty und das Release ist dann im Herbst. Das ist natürlich so eine Herausforderung. Und du guckst natürlich, gerade Steam ist so ein Ding, wenn du als Entwickler, auch als Publisher, siehst du bei Steam quasi nach einer Stunde schon Zahlen, ja, das kannst du fast live verfolgen, ja. Und dann schaust du dir die Steam-Charts an und dann guckst du, wo bin ich jetzt? Und du willst am ersten Tag willst du eigentlich, musst du Top 10 sein. Idealerweise musst du zumindest mal einmal Nummer 1 erreicht haben, um eine Chance, also um wenn es nur eine Stunde ist, um überhaupt relevante Zahlen zu erreichen. Wenn du nicht am ersten Tag oder wenn du nicht länger Zeit in Top 10 bist, ja, dann ein paar Tage, dann weißt du schon, es hat eigentlich nicht so hingehauen, zumindest nicht für die Volumina, die jetzt hier in Deck 13 oder wir alle drei eigentlich bewegen. Ne? Also schaust du dir tatsächlich schon Hengste nach dem Release an den Steam-Charts bei den Konsolen. Die Zahlen, die dauern halt länger, bis du die kriegst. Da hast du keine Echtzeitzahlen, da wartest du halt dann 24 bis 48 Stunden, bis du die ersten Zahlen kriegst. Dann hast du noch, was immer noch relevant ist, auch Retail-Zahlen, die siehst du sehr viel später. Da kannst du eben nur du hast schon bestimmte Muster, wenn du sagst, wenn das Team so gelaufen ist, dann wirst du auch ungefähr, wie viel Retail-Zahlen du hast. Konsolen ist immer so, ist nicht ganz so stabil, weil sich da viel verändert hat am Markt. Ja, weil du früher hättest sagen können, okay, wenn ich Steam so viel habe, ich ungefähr so viel auf Xbox und so viel auf PlayStation. 3 Jahre später mit deinem nächsten Spiel merkst du auf einmal, oh, Xbox ist viel weniger geworden. Ja, oder ich bin im Game Pass drin, ja, und PlayStation weißt du auch wieder nicht. Ja, vor 2 Jahren hatte keiner eine PlayStation, weil er nicht gekriegt hat. Jetzt haben die aber mittlerweile sehr viel ausgeliefert. Vielleicht sind die jetzt wieder total stark. Also das bleibt spannend. Aber du guckst am ersten Tag tatsächlich deine Steam-Zahlen an. Und dann kriegst du natürlich die ersten, schaust die Forenbeiträge an, wenn du sehr resistent, also resilient bist, ja, dann guckst du auch in die Forenbeiträge, hoffst, dass viel Gutes kommt, da wird aber auch viel Schlechtes kommen und das musst du schon abkönnen, ja. Du hast echt jahrelang gearbeitet und du kennst natürlich auch deine Schwachpunkte, aber du weißt doch, wo es gut ist. Und dann auch Forenbeiträge zu lesen, die es zerreißen aus berechtigten und unberechtigten Gründen, ist schon hart, ja.
Ja.
Ich mache das dann lieber so, dass ich mir einfach vom Community Management, was auch auf der Publisher macht, einfach die Listen dann anschaue. Was sind die Bugs, was sind die großen Punkte? Weil du musst ja, an die musst du dann ran, das weißt du jetzt schon. Ne? Wenn es dumm läuft, musst du Emergency machen, weil auf einmal feststellst, irgendein Ding, was du nicht gesehen hast, hängt über. Das haben jetzt ganz viele erlebt, jeder, ja, die letzten Launches anschaust.
Da muss es halt
Ja.
irgendwie einen schnellen Hotfix oder sowas geben.
Genau.
Das ist halt immer das, was man nicht so auf dem Schirm hat, weil ich sag mal, wenn man ein Spiel viel testet, dann, keine Ahnung, wird irgendwas 100 Mal gespielt. Aber wenn es halt veröffentlicht ist, dann wird es hoffentlich 100.000 Mal oder 1.000.000 Mal gespielt. Und auf
Genau.
einmal ist das natürlich irgendwas, was ich sag mal, einmal alle 100 Mal auftritt, ist halt auf einmal ein Problem, was halt Hunderte oder Tausende Leute haben, ne? Und man selber hat es vielleicht einfach nie gesehen, weil wenn es ein von 100 Mal auftritt, ne, dann hat man es vielleicht nie zufällig, nie encountert, so, ne?
Und du musst ja auch immer eine Bewertung vornehmen. Ja, du hast ja diese Bugliste, die der Jan schon angesprochen hat. Ja, die ist riesengroß. Und du musst sagen, okay, welcher war reproduzierbar von den Bugs? Ja, welcher war random? Welcher sehe ich jetzt nicht so als A-Bug an? Und dann stellst du aber fest, für die Spieler war das aber super Thema. Ja,
Ja.
das
Weil da
hatten wir
wird sich auch in
letztens Way of
bestimmten
the
Sachen
Hunter. Die
aufgehen, ne?
hatten das, dieses Field of View war nicht einstellbar. Ja. Und für das Genre, was die hatten, war das anscheinend ein Riesenthema. Das hätten niemand anderen überhaupt nicht interessiert, ja. Und dann sind die schnell da drauf gesprungen.
Manchmal wird sich auch sowas auch dann hochgezogen, ne? Dann ist das halt so auf einmal das Community-Thema und das ist das größte Problem aller Zeiten und dann, ja gut, okay, dann muss man es vielleicht doch schneller fixen oder keine Ahnung.
Das ist eh immer spannend, weil wenn du einen positiven Vibe hast bei dem Spiel, ja, weil die Leute schon begeistert waren. Ich meine jetzt, Atlas Fallen, ihr hattet einen Mega-Trailer gehabt, ja, Gamescom Night war das, ne? Das heißt, du hast schon super positive Grundstimmung in der Community und das werden auch Probleme, Bugs ganz anders bewertet, als wenn du eine negative Stimmung schon hast oder wenn es dumm läuft und du startest und irgendwie kommt erstmal eine negative Stimmung auf, aus irgendeinem Grund. Ja, dann wird jeder Bug hochgespielt, ja, jedes Problem. Ne? Dann hast du aber einen positiven Hype, dann hilft dir eine Community schon, die klein zu reden und du guckst halt, dass du es schnell fixst. Ja.
Ja, das ist so. Was wir oder was ich halt eigentlich immer unseren Leuten sage vor Release, ist halt auch wirklich, macht euch, bevor ihr die Reviews seht und bevor ihr sozusagen die Comments seht und so weiter, überlegt euch, wie ihr das Spiel findet und wo seid ihr stolz drauf, was findet ihr, habt ihr gut gemacht und keine Ahnung. Und lasst euch nicht zu sehr nach unten oder nach oben ziehen durch diese Sachen, weil wenn man dann halt Kommentare liest, das kann man halt echt mitnehmen, negativ. Gleichzeitig kann es natürlich auch dazu führen, dass man sich vielleicht zu gut fühlt und vielleicht Dinge, die auch nicht so toll waren, dann doch auf einmal ganz super findet, wenn es halt diese positive Grundstimmung gibt. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man da sich sozusagen erstmal für sich selber Gedanken macht, wie finde ich es denn so und sich davon dann nicht unbedingt runterziehen lässt. Ne?
Wie findet ihr es denn, Jan?
Ich weiß nicht. Naja, das genau, also kann dir gar nicht so viel hinzufügen, Adrian, was du gerade gesagt hast, weil genauso ist es halt bei uns. Wir sind genau in der Phase jetzt. Und wie Jan gerade gesagt hat, ja, man muss sich seine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, es ist genau wichtig, gibt viele Sachen, die sind echt gut gelungen, wo wir super stolz sind. Es gibt ein paar, die weiß man, die kriegt man auch nicht mehr raus oder die hat man eben so korrigiert, dass man sagt, das ist okay. Und bei mir ist es immer so, ich habe relativ lange ein Gefühl dafür und einen Eindruck dafür und sage, hey, das ist toll und das schaffen wir hier oder hier müssen wir echt noch was machen. Na, dann sind wir gut irgendwie um die Kurve gekommen oder so. In den Tagen davor ist es unmöglich. Ich kann dir keine Einschätzung mehr geben. Ich kann das Spiel auch nicht sehen. Ich könnte jetzt nicht das in die Hand nehmen und spielen oder sowas. Das geht nicht. Ja, also ich muss wirklich jetzt da warten und ich werde es auch Tage nach dem Release nicht anfassen können. Also es ist die schlimmste Phase, finde ich überhaupt. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie ich es finde. Ich glaube, wir haben ein sehr cooles Spiel gemacht. Also wirklich, ich glaube, auch was sehr Besonderes. Und ich glaube, es hat ein paar Sachen, wenn ihnen das gefällt, dann werden die einen riesen Spaß haben. Also wir haben eine riesen Abenteuerwelt gebaut und ich glaube, wir sind relativ stabil. Das wird mir jetzt auf die Füße fallen, dass ich das gerade gesagt habe, nach dem Release natürlich, weil wie du gerade gesagt hast, irgendwas passiert immer. Manchmal schlimme Sachen, manchmal nicht so schlimme. Wir hatten einmal, dass ein Grafikkartentreiber, ich glaube, ein, zwei Tage vor Release geupdatet wurde und daraufhin das Spiel gecrashed ist auf den kompletten Grafikkarten, die diesen Treiber verwendet haben. Und das konnten wir ja vorher weder sehen noch fixen noch irgendwas. Er lief dann einfach nicht. Also solche Sachen, da ist man einfach völlig hilflos dann am Schluss. Deswegen ist es mehr so Daumen drücken. Wir hatten tatsächlich vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen hatten wir so eine Art Sanity-Check mit allen Directors, also alle Leute, die wirklich eine Abteilung bei uns leiten, also Art, Game Design, Technik, Audio, Narration und so, die wirklich gesagt haben, wir spielen das jetzt zusammen, wir gucken uns das an und wir gucken, ob irgendein blöder Quatsch noch drin ist, den irgendwer übersehen hat oder der irgendwie in letzter Minute noch reingekommen ist. Also das war so das letzte Mal, das wirklich angucken und noch was dazu sagen und sagen, okay, das müssen wir gucken, dass wir das noch rauskriegen. Hier fehlt irgendwie ein Ton, ist das jetzt schlimm? Eigentlich nicht. Es kann auch vielleicht dann in einem Patch irgendwie noch kommen. Das und das ist aber voll nervig. So. Und das war's dann. Und dann nicht mehr anfassen, einfach nur hoffen. Und genau wie du es gesagt hast, Adrian, wir haben dann in den nächsten Tagen hier viele Team-Events. Wir haben eine Party. Wir haben auch unsere Freunde vom Publisher sind dabei. Die kommen aus Paris hier eingeflogen. Und die haben auch schon gesagt, so, ja, wir wissen alle nicht, wird der Release jetzt irgendwie, wird es durch die Decke gehen, wird es irgendwelche Probleme geben und so weiter. Man kann es nicht sagen. Und wir sind aber da, um mit euch zu feiern und euch zu zeigen, wir finden, ihr habt einen mega Job gemacht und das wollen wir mit euch feiern. Wir finden, wir haben alle zusammen ein Riesending über viele Jahre jetzt hier gebaut und wir sind stolz darauf und das wollen wir einfach ein bisschen genießen. Und das ist natürlich eine tolle Message und ich hoffe, dass das auch so wird und nicht, dass alle dann entsetzt vor, wie du sagst, irgendwie vor den Steam-Zahlen sitzen oder so oder irgendwelche Reviews explodieren. Also und natürlich, ja, man ist immer noch ein bisschen auf Standby. Man hat immer noch so ein Gefühl, so das Backoffice, wo man sagt, okay, wenn jetzt was passiert, dann müssen irgendwelche Rechner hochgefahren werden und dann muss irgendwie schnell geguckt werden, wie wir irgendwo reagieren oder wie wir Schadensbegrenzung machen oder so. Aber ich hoffe, das ist nicht notwendig. Ich hoffe, es wird den Leuten echt gefallen. Ich finde, es kann einem wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, dass die Leute die Sachen, die richtig gut geworden sind, dass sie richtig Bock drauf haben, dass sie richtig das genießen und die Sachen, die vielleicht, ja, wo man irgendwas hätte besser machen können, dass die vielleicht für die Leute, denen es Spaß macht, gar nicht so ins Gewicht fallen.
Ja,
Bin
cool.
sehr, sehr, sehr gespannt und kann nichts mehr dazu sagen, welche Richtung das wäre.
Ja, cool, das ist ein gutes Schlusswort. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ihr da draußen, wenn ihr dieses Video seht, ist Atlas Fallen veröffentlicht worden. Also, ihr wisst, was ihr da zu tun habt. Checkt es out auf Steam oder Xbox oder PlayStation. Und ja, nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, fragen wir, wie es gelaufen ist. Und wir hoffen alle, dass Jan sagt, oh, viel besser, als wir uns das zu hoffen gewagt haben. Und ja, dann freuen wir uns alle. Okay, das war Deathplay. Wie immer, schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr bestimmte Themen habt, über die wir mal sprechen sollen. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen auf der GameStar oder YouTube oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sehen uns dann. Ciao.
Ciao.